Ein Pastor erhielt mal von einem kleinen Mädchen einen Brief. Lieber Pastor, ich heiße Noemi und bin 10 Jahre alt. Ich verstehe etwas nicht. Der Vater meiner besten Freundin Alice aus meiner Gemeinde hat irgendetwas gemacht, was meine Mama verärgert hat. Wegen ihm lässt mich meine Mama nicht mehr mit meiner Freundin spielen. Ich habe mit Alice darüber gesprochen. Sie und ich verstehen einfach nicht, warum wir uns nicht treffen dürfen. Wir sind verärgert. Warum streiten Sie sich? Wenn ich frage, warum ich Alice nicht sehen darf, gibt sie mir keine Antwort. Nur weil unsere Eltern sich streiten, müssen das doch nicht auch wir, oder? Ich bin total verwirrt. Ich weiß nur, dass Alice und ich Freunde sind und unsere Eltern nicht. Ich verstehe das nicht. Hast du eine Antwort? Und ich hoffe, wenn wir das lesen, dann zerreißt es dein Herz, wenn du dich in die Situation dieses kleinen Mädchens versetzt. Doch leider ist das kein Einzelfall. Sowas geschieht immer wieder unter Christen. Und das ist das Traurige. Ja, auch Geschwister zerstreiten sich, reden nicht mehr miteinander, reden nur noch übereinander schlecht. In Zusammenkünften herrscht Kälte statt Liebe und sogar Gemeinden spalten sich. Und das darf nicht so sein. Ja, wir denken an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist. Daran denken wir. Und er ist der Friedefürst. Er hat Frieden zwischen Gott und dem Menschen gebracht. Und damit hat er auch Frieden untereinander gebracht. Wir können in guten Beziehungen untereinander leben, weil Gott uns Frieden gebracht hat. Und auch an Weihnachten hört man immer wieder, dass es auch unter einigen Familien Krach gibt, dass Beziehungen einfach kaputt sind. Und dass es in der Welt so ist, verstehen wir. Aber unter Christen darf das nicht sein, dass da Dinge sind, die einander trennen und spalten. Wir sind die Menschen, denen am meisten vergeben wurde. Und deshalb sollen auch wir die Menschen sein, die gerne anderen vergeben, schnell vergebungsbereit sind. Und bitte schlagt Matthäus 18 auf. Und wir wollen uns mit dem Gleichnis ab Vers 21 beschäftigen, von dem Knecht, der nicht vergeben hat. Matthäus 18, ab Vers 21. Und ich hoffe, dass du gerade nicht in so einer Situation bist, wie dieses kleine Mädchen oder auch der Pastor, der das erlebt hat. Doch während des Lesens, denke mal nach, gibt es eine Person in deinem Leben, der du vergeben musst oder der du um Vergebung bitten musst oder eine Person, der du aus dem Weg gehst, wo die Beziehung zerbrochen ist. Ich lese Matthäus 18, ab Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70 7-mal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau, um die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinen Bruder von Herzen vergebt. Herr Jesus zeigt uns hier in diesem Gleichnis, wie unendlich viel dir vergeben ist, damit auch du anderen vergibst. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir vergeben hat, so vergebe ich dir. Das ist der Inhalt dieses Textes und auch der Predigt. Das sind zwei Punkte. Erstens, dir wurde unendlich viel vergeben. Zweitens, deshalb vergib. Uns wurde vergeben, deshalb sollen wir vergeben. Denn Jesus erzählt hier ein Gleichnis. Im Gleichnissen wird viel Humbug getrieben. Meistens hat ein Gleichnis eine Aussage, die er rüberbringen will, einen klaren Punkt. Und Jesus will auch zu einer Reaktion auffordern. Und bei den meisten Gleichnissen geht es nicht darum, jedes Detail irgendwie eine Bedeutung zu geben. Es geht um die Hauptbotschaft, den Punkt, den Jesus machen will. In Epheser 4, Vers 32, dort lesen wir: Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, was hier steht, einander vergebend, wie Gott uns in Christus vergeben hat, was wir hier sehen, ist eine Illustration davon, wie das aussieht, wie wir vergeben sollen, so wie Gott uns vergeben hat. Und lass dir sagen, wenn du vergibst, bist du Gott ähnlich. Du kannst Gott wahrscheinlich nicht ähnlicher sein, als dann, wenn du vergibst. Willst du Gott ehren, ihn widerspiegeln? Dann vergib gerne, so wie er. Und lass uns in den Text einsteigen. Zum ersten Punkt, dir wurde unendlich viel vergeben. Was war der Anlass, weshalb Jesus dieses Gleichnis erzählt? Wir lesen Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Nicht bis siebenmal, sage ich dir, sondern bis 70 mal 7. Ja, das ist die Anfangsfrage von Petrus, wie oft er vergeben soll. Und die fragen uns, ja, wie kommt er darauf, diese Frage zu stellen? Wenn wir uns den Kontext ein bisschen anschauen, dann kommen wir drauf. Im Matthäusevangelium wird Jesus als der König dargestellt. Das wurde vor allem aus jüdischer Perspektive geschrieben. Und wir sehen 5 große Reden im Matthäusevangelium. Und in Matthäus Kapitel 18 ist die 4. von diesen Reden. Und dieses ganze Kapitel hat einen roten Faden. Und es geht darum, wie Kinder zu sein, was wir am Anfang sehen. Die ersten Verse gehen darum, dass wir wie ein Kind sein sollen, völlig abhängig von Gott. Dann die Verse 6 bis 9 geht darum, dass wir als Kinder von Sünde bewahrt werden müssen. In Versen 10 bis 14, da geht es um das verlorene Schaf, das auch verirrte Gläubige zurückgebracht werden müssen. Und die bekannten Verse, Verse 15 bis 20, dass Kinder, die sündigen, Gläubige, die sündigen, müssen zurechtgebracht und wiederhergestellt werden. Und gerade Verse 15 bis 20 kennen wir unter Gemeindezucht. Das sind bekannte Verse. Wir könnten auch gut vom Wiederherstellungsprozess sprechen. Ja, manche denken, Gemeindezucht sei so lieblos, aber Gemeindezucht ist sehr liebevoll. Du bringst jemanden, der auf Abwege gerät ist, wieder auf die rechte Bahn. Du willst ihn gewinnen, ihn wiederherstellen. Und achtet mal auf Vers 15. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt. Wenn dein Bruder sündigt, dann sollst du ihn zurechtweisen, steht in Vers 15. In Vers 21 fragt Petrus: Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Also ihr seht hier die Verbindung. Und Petrus hat verstanden, dass in diesem Wiederherstellungsprozess, dass Beziehungen leiden. Er wusste, dass da Beziehungen im Argen liegen und dass Vergebung nötig ist. Vergebung, dass eben diese Beziehungen wiederhergestellt werden können. Also das, was er hier sagt, kommt nicht aus dem Nirgendwo, diese Frage, sondern eben aus dem, dass er verstanden hat, in diesem Prozess von Wiederherstellung ist Vergebung nötig. Und vielleicht fragst du dich, warum sagt er ausgerechnet 7-mal vergeben? Wie kommt er auf diese Zahl? Und wir müssen wissen, dass die Schriftgelehrten damals, die Rabbiner, gesagt haben, du musst nur 3-mal vergeben. Und das kam aus einer falschen Auslegung vom Amos 1, Vers 3 und so weiter und Hiob 33, 29, wo sie sagen, ja, Gott vergibt nur 3-mal. Und wenn Gott nur dreimal vergibt, ja, dann brauchen auch wir nur dreimal vergeben. Und das ist natürlich Blödsinn. So hat sich das Gott nicht vorgestellt. Aber die Juden dachten das eben. Und wenn Petrus sagt, ja, ich vergib siebenmal, soll man siebenmal vergeben, dann war er wirklich großzügig zu damaligen Verhältnissen. Wahrscheinlich hat er sich auf die Schulter geklopft und so, ah ja, ich bin ja so toll. Ich bin so groß, dass ich so großzügig bin. Aber Jesus schockiert ihn und auch die anderen. Wie oft sollen sie vergeben? 70 mal 7. 490 Mal. Meint Jesus jetzt, man soll zählen, wie oft man vergeben soll? Also so in der Art, ah, mein Ehepartner hat heute zweimal gegen mich gesündigt, ich mache zwei Striche, irgendwann mal ist 490 erreicht und dann brauche ich nicht mehr vergeben. Ja, natürlich nicht. Jesus sagt hier, Vergebung ist grenzenlos. Vergebung hat keine Grenzen. Wir sollen immer vergeben. Wir haben immer die Verantwortung zu vergeben. Das will Jesus seinen Jüngern sagen. Und die Jünger waren entsetzt. Wie soll das funktionieren? Wie kann ich immer vergeben? Wie kann ich diesem Gebot, was Jesus hier sagt, nachkommen? Und jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis. Es fängt auch mit einem Deswegen oder einem Darum an. Jesus erzählt jetzt ein Gleichnis, um eben zu helfen, zu verstehen, wie können wir vergeben. Vers 23. Deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte. Wir sehen hier, Jesus spricht von dem Reich der Himmel, von seinem Reich, in dem er der König ist. Dieses Reich erwähnt er sehr oft im Matthäus-Evangelium. Und dieses Reich ist noch nicht hier auf dieser Erde. Aber wir sind schon jetzt Bürger dieses Reiches. Wir gehören jetzt schon zu diesem Reich und Jesus ist der König. Und er zeigt uns hier, was er erwartet von denen, die zu seinem Reich gehören. Jesus hat eine Erwartung, wie die leben, die zu ihm gehören. Und er redet hier von einem König. Und es ist offensichtlich, dass hier eine Verbindung da ist, dass der König damit, dass der König Gott ist, dass er damit gemeint ist. Und er rechnet mit Königen ab, also er mit Knechten ab, also er fordert Rechenschaft. Und weil es, wie wir gleich sehen, um eine sehr hohe Summe geht, gehen wir davon aus, dass es um einen Provinzstatthalter geht, also einem Knecht, der Steuern eingetrieben hat und dann eben diese Steuern dem König bringt. Und er steht eben bildlich hier für den Gläubigen. Vers 24. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Und die Leute damals, als sie das gehört haben, die waren entsetzt. Was? 10.000 Talente? Das ist unbezahlbar. Okay, lass uns ein bisschen rechnen, um das zu verstehen. Ein Talent war die höchste Währungseinheit damals. Und ein Talent entsprach 6.000 Denaren. Ein Talent, 6.000 Denare. Was ist ein Denar? Weiß es jemand? Ein Tageslohn. Matthäus 20, Vers 2. Also, ein Talent sind 6.000 Tageslöhne. Wenn du jetzt diese 6.000 durch ein Jahr teilst, also 365 Tage, kommt man auf grob 16,5 Jahre. Du brauchst 16,5 Jahre, um ein Talent zu verdienen. Aber das ist sehr großzügig gerechnet, weil du darfst dieses Geld nicht für dein Essen, nicht für deine Wohnung, nicht für die Steuern ausgeben und du wirst auch niemals krank. Also sehr großzügig gerechnet, 16,5 Jahre. Also 10.000 Talente sind dann 165.000 Jahre Arbeit. 165.000 Jahre Arbeit. Also wenn du 100 Jahre alt wirst, was natürlich sehr unwahrscheinlich ist, vor allem, dass du 100 Jahre wirklich auch arbeitest. Also wenn du 100 Jahre wirklich am Stück arbeiten würdest, 100 Jahre leben würdest, bräuchtest du 1650 Leben, um diese Schuld abzubezahlen. Und ihr seht schon, unmöglich. Diese Schuld, von der hier Jesus redet, ist unendlich. Ja, auch dieses Wort 10.000, das war die höchste Zahl damals. Und die Leute verstanden, er meint jetzt nicht in dem Sinn 10.000, sondern sie haben verstanden, unendlich, unendlich groß, unbezahlbar ist diese Schuld. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie hat dieser Knecht das nur geschafft, so eine große Schuld aufzuhäufen? Ja, er war untreu. Er hat all diese Steuereinnahmen vergeudet und verprasst, für sein eigenes Vergnügen ausgegeben wahrscheinlich, verschwendet, treulos verschenkt. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber er hat sich das selbst eingebrockt und er muss jetzt vor dem König dafür gerade stehen. Vers 25. Da dieser aber nichts hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Ja, es war unmöglich, diese Schuld zu bezahlen. Es ging einfach nicht. Und deshalb hatte dieser König nur eine Lösung. Er musste diesen Knecht und alles, was er hatte, inklusive seine Familie, verkaufen. Und das würde niemals diese Schuld bezahlen, aber es war die angemessene Strafe dafür, dass er eben diese große Schuld hatte. Und das Bild, das hier eben Jesus malt, ist, denke ich, so klar. Du hast diese Schuld vor Gott. Du hast diese unendlich hohe Schuld vor Gott. Und du kannst diese Schuld nie und nimmer bezahlen. Unmöglich. Und so wie dieser Knecht in diese Sklaverei verkauft wurde, um zu büßen, so müssten wir für alle Ewigkeit in der Hölle leiden. Und die ganze Ewigkeit würde nicht ausreichen, um diese Schuld zu bezahlen. Deshalb ist die Hölle ewig. Unmöglich, diese Schuld zu bezahlen. Ja, im Römerbrief heißt es im 1, Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und dann im Vers 21 heißt es, dass die Menschen nicht ihn verherrlicht haben. Die Menschen leben nicht für Gott und haben ihm nicht gedankt. Ja, weil wir Gott nicht danken und nicht für ihn leben. Deshalb ist Gottes Zorn auf uns. Wir haben es verdient, diese Strafe. Und 3 Vers 23, den wir alle gut kennen, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt, wirklich jeder, auch du und ich. Wir sind schuldig und wir erlangen nicht diese Herrlichkeit, die wir haben sollten. Und eine einzige Sünde, die du getan hast, reicht schon aus, um dich für alle Ewigkeit vor diesem heiligen und gerechten Gott zu trennen. Eine Sünde bringt schon diese unendlich hohe Schuld vor. Und so sagt auch Jesus in Markus 8, Vers 37, denn was könnte ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Und die Antwort ist nichts, gar nichts. Wir können diese Schuld nicht bezahlen. Und genau das musst du und ich, wir müssen das verstehen. Und davon redet auch Jesus am Anfang vom Kapitel 18. Dort sagt er im Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Was heißt das? Werden wie die Kinder. Kinder sind völlig abhängig von ihren Eltern. Sie können sich nicht selbst versorgen. Alleine würden sie umkommen. Und genau das müssen wir eingestehen. Ich bin abhängig von Gott. Ich brauche ihn. Ich kann ohne ihn nichts tun. Und genau das sagt auch Jesus in der ersten Seligpreisung. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Die Armen im Geist, die eingestehen, ich habe nichts, ich bin bankrott, ich kann nichts bringen. Ich bin ein Bettler. Wenn wir das eingestehen vor Gott, dass wir ihm nichts bringen können, dann erbarmt er sich. Und hast du das verstanden? Hast du verstanden, dass deine Schuld vor Gott unendlich hoch ist? Hast du verstanden, dass du gar nichts tun kannst, um diese Schuld zu begleichen? Und bist du dir bewusst, dass du für eine Ewigkeit in der Hölle landen müsstest, um für diese Schuld zu zahlen? Ja, was macht der Knecht nun? Vers 26. Der Knecht nun fiel nieder, flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Und er macht das Einzige, was er tun kann. Er fällt nieder, er demütigt sich und fleht um Gnade. Genau das meint eben, arm im Geist zu sein, um Gnade zu flehen, einzugestehen, ich habe nichts. Doch seine nächste Aussage, die macht uns ein bisschen stutzig. Ich will dir alles bezahlen. Die Schuld ist doch unendlich groß. Hat er nicht verstanden, wie dumm dieser Gedanke ist, diese Schuld irgendwie zurückzubezahlen? Wir wollen noch ein bisschen gnädig sein mit diesem Knecht. Später nicht mehr. Wie oft hast du und ich nicht verstanden, wie groß unsere Schuld wirklich vor Gott ist? Siehst du deine Sünde und deine Schuld vor Gott wirklich genau so, wie Gott sie sieht? Denkst du nicht manchmal, oh ja, eigentlich habe ich ja ein ganz gutes Leben und ist doch eigentlich alles okay, Gott müsste ja eigentlich ganz froh sein, dass ich sein Kind bin? Oder denken wir nicht manchmal, dass wir durch Betrübnis über unsere Sünde, gute Werke oder Gebete uns irgendwie diese Schuld abbezahlen können? Zum Beispiel, du sündigst, schaust Pornografie und dann musst du erstmal 3 Tage lang betrübt sein, um irgendwie ein bisschen was dazu beizutragen, Vergebung zu verdienen. Nein, wir können diese Schuld nicht bezahlen. Und wie reagiert der König? Vers 27. Der Herr jenes Knechtes aber, innerlich bewegt, ließ ihn frei und erließ ihm das Darlehen. Und der König, reagiert hier völlig unerwartet. Der Knecht hat es doch verdient. Es wäre die gerechte Strafe für das, was er getan hat. Dass er so treulos mit seiner Position war. Dass er untreu mit dem Geld umgegangen ist. Es vergeudet hat. Er muss doch die Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Aber der König, vergibt. Wie gnädig, wie unverdient. Und hier heißt es, er erließ ihm die Schuld. Und dieses Wort erlassen ist das gleiche Wort wie vergeben am Anfang und auch am Ende des Textes. Und das lehrt uns eben viel über das, was vergeben heißt. Also dieser König hat diesem Knecht die Schuld erlassen. Er hat sie losgelassen, er hält nicht an dieser Schuld fest. Und so hat auch Gott die Schuld, wenn er dir vergeben hat, er hat sie losgelassen, weggeschickt. Diese Schuld ist nicht mehr da. Der König hat den Knecht nicht mehr zur Verantwortung gezogen für diese Schuld, so wie Gott uns auch nicht mehr zur Verantwortung zieht für unsere Sünden. Der König ist jetzt diesem Knecht wohlgesonnen. Er hält das nicht mehr vor, so wie auch Gott uns jetzt wohlgesonnen ist, weil er uns vergeben hat. Ein schönes Bild für Vergebung hier, was das ist. In Jesaja 43, Vers 25, dort heißt es, Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt um meinetwillen, weil es in uns nichts gibt, weshalb uns Gott vergeben sollte. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Gott denkt nicht mehr an deine Sünde. Der Gott ist allwissend, er kann deine Sünde nicht vergessen, aber er entscheidet sich, er denkt nicht mehr an deine Sünde. Er hält sie dir nicht mehr vor, er zieht dich nicht mehr zur Rechenschaft, er ist dir wohlgesonnen. Wie es auch im Psalm 103, Vers 12 heißt, soweit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Die Vergehen, die Sünden sind weg, begraben im tiefsten Meer und werden nicht mehr hervorgeholt. Und deshalb kann auch Paulus in Römer 8, Vers 1 sagen, deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr, weil bezahlt wurde. Gott hält die Schuld nicht mehr fest, er hat sie losgelassen. Daran dürfen wir uns freuen. Und auch wir müssen nicht an unserer Schuld festhalten. Wenn Gott sie vergeben hat, dann dürfen wir auch unsere Schuld loslassen, müssen uns nicht mehr grämen darüber. Doch wir dürfen nicht vergessen, der König in diesem Gleichnis, er konnte einfach die Schuld vergeben, einfach wegnehmen. Kann Gott das? Nein, Gott kann nicht einfach so vergeben. Vergeben kostet. Vergeben kostet Blut. Hebräer 9, Vers 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und es braucht nicht irgendein Blut für unsere Sünden. Für diese unvorstellbar hohe Schuld konnte nur das Blut des Lammes Jesu reinigen. Nur das Blut von Gott selbst hat ausgereicht, um zu bezahlen. Aber es reicht aus. Und Jesus rief am Kreuz, es ist vollbracht. Im griechischen Tetelestai. Und das wurde auch quer über eine Rechnung geschrieben. Alles ist bezahlt. Die Rechnung ist bezahlt. Für unsere Schuld ist bezahlt am Kreuz. Sie ist weg. Ja, und wie glücklich muss dieser Knecht gewesen sein. Die Schuld ist erlassen. Wie froh, erleichtert müsste er aus diesem Palast gegangen sein. Und auch dir und mir, uns wurde diese Schuld vergeben. Deshalb freu dich daran. Freu dich, dass deine Schuld vergeben ist. Juble. Auch an Weihnachten dürfen wir daran denken. Die Schuld ist vergeben, weil Jesus kam, um uns zu retten. Grund zur Freude. Und je mehr wir uns über diese Vergebung freuen, sie begriffen haben, wie groß die Schuld ist und wie sehr Gott uns vergeben hat, desto einfacher wird es sein, zu vergeben. Und wenn du diese Vergebung noch nicht kennst, noch nicht erfasst hast, wie schwer deine Sünde vor Gott ist, dann bietet er dir eben an, diese Schuld zu erlassen. Er ist am Kreuz gestorben, sein Blut steht zur Verfügung, er vergibt dir, wenn du ihn bittest. Und wir können uns jeden Tag freuen, und das werden wir in alle Ewigkeit, werden wir uns darüber freuen, dass Gott uns vergeben hat. Die Freude wird nie aufhören. Deshalb sollen wir uns täglich schon daran freuen. Und deshalb stehen wir in der Pflicht, anderen zu vergeben, weil uns vergeben ist. Wie Gott mir, so ich dir. Gott hat unsere unendlich hohe Schuld vergeben. Das haben wir gerade eben gesehen. Und kommen jetzt zum zweiten Punkt. Deshalb vergib, weil deine Schuld vergeben ist. Lesen wir weiter, Vers 28. Entschuldigung. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldete. Und er griff ihn, umarmte ihn und sprach, der König hat meine unendlich hohe Schuld beglichen. Ich bin so glücklich, so dankbar und ich erlasse dir deine Schuld. Vergiss es einfach. Das würden wir erwarten, dass das kommt. Aber genau das Gegenteil passiert. Und Jesus will uns hier aufrütteln. Und er griff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder, bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Ja, diese Reaktion ist völlig unerwartet, völlig entgegen dem, was wir denken, was jetzt passieren müsste. Er sagt, wie der König mir, so ich nicht dir. Was für ein Kontrast. Ja, dieser Knecht muss voller Freude, dass ihm befreit, dass seine Schuld erlassen wurde, rausgegangen sein aus diesem Palast. Und dann kommt da dieser Mitknecht und sein Gesicht wurde finster. Alles vergessen, was gerade eben passiert ist. Er sieht nur noch 100 Denare, die ihm schuldig sind. Lass uns nochmal rechnen. 100 Denare sind 100 Tageslöhne. Um 100 Tageslöhne zu bekommen, bräuchten wir 20 Wochen. Wir arbeiten 5 Tage die Woche. Das heißt, 20 Wochen Arbeit sind ungefähr 40% von deinem Jahreseinkommen. Es gibt 52 Wochen im Jahr. Das heißt, wenn du 2.000 Euro netto verdienen würdest, wären das 10.000 Euro. Und 10.000 Euro ist schon was. Wenn ich jetzt 10.000 Euro jemanden schulden müsste, puh, also es ist schon viel. Und der Punkt, der hier gemacht wird, ist eben der, dass wir auch einander in Beziehungen schuldig werden. Wenn wir gegeneinander sündigen, wir richten Mauern auf, Barrieren. Die sind da und die tun weh und die sind auch oft schwer. Und C.S. Lewis sagte, jeder sagt, dass Vergeben eine wundervolle Idee ist, bis man vergeben muss. Wir finden auch Vergebung super, sind dankbar für die Schuld, die Gott uns vergeben hat. Doch wenn wir vergeben müssen, wenn da diese 100 Denare sind, dann ist es schwer. Dann finden wir Vergebung, ja, nicht mehr ganz so gut. Aber es ist so deutlich hier, diese Schuld von diesem Mitknecht, sie ist so winzig. Ja, 10.000 Talente wären 60 Millionen Denare. Im Vergleich zu 100 Denaren sind das 0,0001%. Es ist nichts, gar nichts im Vergleich. Wir sind wirklich schockiert über diese Unbarmherzigkeit von diesem Knecht. Der König war geduldig und gnädig mit ihm, doch er ist hart, er würgte ihn. Und dann ist euch aufgefallen, was er sagt? Hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Fällt euch was auf? Das sind die gleichen Worte, wie dieser Knecht gesagt hat. Und er fällt nieder und bat ihn. Das Gleiche hat er kurz davor getan. Er ist vom König niedergefallen, hat die gleichen Worte gesagt. Und das, was hier dieser Knecht tut, das sollte ihn an ihn selbst erinnern. Doch er ist hart. Und wenn dieser Mitknecht diese Worte sagt, dann war das realistisch. Der Mitknecht hätte ihm diese Schuld zurückbezahlen können. Er selbst war unfähig, diese Schuld zu bezahlen. Und dann wirft er ihn ins Gefängnis. Wie unnötig war das denn? Er ist übermäßig hart. Wie gesagt, dieser Knecht hätte die Schuld bezahlen können nach einiger Zeit. Aber im Gefängnis war das unmöglich. Er selbst hätte verkauft werden müssen wegen seiner hohen Schuld, aber sein Mitknecht, das war nicht nötig. Es heißt hier, er aber wollte nicht. Wie böse. Ja, im Deutschen redet man hier auch von dem Gleichnis vom Schalksknecht. Kennt vielleicht der eine oder anderen. Und das hat Luther so damals ihn so genannt oder übersetzt. Und Schalk wurde im Mittelalter für jemanden verwendet, der böse, hinterlistig ist. Und es war stark negativ. Und Luther wollte eben damals ausdrücken, wie böse und undankbar dieser Knecht war. Der Knecht handelte wirklich, wirklich böse. Wenn wir das hören, unsere Haare stehen zu Berge. Wie kann das sein? Wie kann man so falsch handeln? Vers 31. Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Und es ist so logisch, wie wir gesehen haben, wie entsetzt müssten diese Mitknechte gewesen sein. Schockiert über diese Härte, über diese Unbarmherzigkeit. Und sei dir bewusst, du wirst beobachtet. Wenn du als ein Kind Gottes nicht vergibst, das sehen andere. Deine Geschwister leiden darunter. Die Gemeinde leidet darunter. Wir sind ein Leib. Und wenn sich Hand und Fuß streiten, nicht miteinander auskommen, leidet jeder. Und dein Zeugnis für den Herrn ist zerstört in dieser Welt. Du bist unglaubwürdig. Du wirst beobachtet. Ja, du bist dann wie ein Elefant im Porzellanladen, der lauter Zerstörung anrichtet, aber es gar nicht merkt. Doch wer ist mehr entsetzt und mehr betrübt? Es ist der König, es ist Gott selbst. Vers 32. Dann rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, du böser Knecht! Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, da du mich erbatest. Hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen sollen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt habe. Du böser Knecht, starke Worte, die zeigen, wie sehr dem König dieses Verhalten missfallen hat. Er ist zornig und er straft diesen Knecht. Und dass er so erbost ist, ist völlig verständlich. Wenn jemand Grund hat, nicht zu vergeben, dann ist es Gott selbst. Gott müsste uns nicht vergeben. Er steht in keiner Schuld zu uns. Doch weil er dir vergeben hat, erwartet er von dir. Es ist deine Pflicht. Es ist ein Gebot, haben wir in Epheser 4, Vers 32 auch gelesen. Es ist ein Gebot zu vergeben. Wie Gott mir, so ich dir. Wenn du das nicht tust, das missfällt Gott zutiefst. Willst du Gott zum Zorn reizen? Willst du seine Missgunst auf dich laden? Dann vergib nicht. Dann lebe in zerstörten Beziehungen. Dann halte anderen ihre Schuld vor. Gott hasst das. Gott missfällt Sünde zutiefst und vor allem die Sünde der Unversöhnlichkeit. Ja, nicht vergeben ist Sünde. Es ist gegen Gottes Gebot. Du sündigst, wenn du nicht vergibst. Und Gottes Zorn wird durch Sünde provoziert. Und auch wenn dir als sein Kind vergeben ist, provozierst du Gott, wenn du nicht vergibst, wenn du sündigst. So wie ein Vater zornig ist auf sein Kind und es zurechtweisen muss, so ist hier Gott, der sein Kind zurechtweisen muss, wenn es nicht vergibt. Und wir können Petrus dankbar sein für diese Frage, die er am Anfang gestellt hat. Ohne dass ihm bewusster, was da kommt, haben wir einen Blick in Gottes Herz. Wir sehen, wie wichtig Gott Vergebung ist und damit, wie wichtig ihm ist, dass seine Kinder in guten Beziehungen, in geklärten Beziehungen leben. Wir als Christen, wir sind die Menschen, denen am meisten vergeben wurde. Und deshalb sollen wir auch die Menschen sein, die schnell bereit sind zu vergeben. Wenn nicht wir, wer dann? Wenn du dich nicht versöhnst, spiegelst du nicht Gottes Liebe, seine Gnade, seinen Frieden wider. Wenn du dich nicht versöhnst, dann handelst du entgegen Jesu Wunsch, wie er betet in Johannes 17, dass alle seine Kinder eins sein sollen. Durch deine Unversöhnlichkeit entzweist du, spaltest du. Und lass uns noch mal kurz hier stehen bleiben und noch mal drüber nachdenken, wie wichtig Jesus das ist, wie er das auch im Matthäusevangelium gelehrt hat. Und dass Konflikte entstehen, dass wir gegeneinander schuldig werden, das passiert. Das ist, wenn man so will, okay. Aber danach sollst du das bereinigen, wenn das geschieht. Lesen wir nochmal Vers 15, Kapitel 18. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Also wann sollst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester gehen, wenn sie gegen dich gesündigt hat? Dann hast du die Verantwortung, zu der Person zu gehen. Jetzt schlag mal Matthäus 5 auf, am Anfang der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 23 und 34, 11 bis 24. Matthäus 5, Vers 23. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Wann sollst du zu deinem Bruder gehen? Wenn du denkst, dass er etwas gegen dich hat. Nicht mal, wenn er gegen dich gesündigt hat, sondern wenn du denkst, dass da was ist. Merkt ihr, dass Jesus wichtig ist, dass Beziehungen im Reinen sind? Er sagt dir nämlich, du hast immer die Verantwortung, das zu klären. Egal, ob du bist, der gesündigt hat oder der andere gesündigt hat. Du hast immer die Verantwortung, das zu klären. Und im besten Fall trifft man sich in der Mitte, dass beide aufeinander zugehen. Wir dürfen nicht über ungelöste Konflikte hinweggehen. Das missfällt Gott. Du hast die Verantwortung, in Beziehungen zu bereinigen. Zurück zu Vers 34. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt habe. Wie schon angeklungen, ich denke, das Beste, wie man diesen Vers versteht, ist der, dass Gott seine Kinder züchtigt und zurechtweist. So wie unbelehrbare, aufsässige Kinder, die ungehorsam sind, zurechtgewiesen werden müssen, so muss Gott etwas tun, sein Kind zurechtbringen. Aber ich gebe zu, Vers 34 ist schwer zu verstehen. In diesem ganzen Kontext denken wir, oh, er meint ja die Schuld von vorher. Und damit denken wir bildlich daran, er kann diese Schuld ja nie bezahlen. Das heißt, es muss ja die Hölle darstellen. Das heißt, er kann gar nicht gläubig sein. Also irgendwie ist dieser Vers schwierig zu verstehen. Aber lass uns mal ein paar Gedanken dazu machen. Kann hier von einem Ungläubigen die Rede sein? Ich denke nicht, weil dieses ganze Bild ergibt gar keinen Sinn. Ein Ungläubiger, dem wurde nicht vergeben, der steht nicht in der Pflicht, so zu handeln. Wenn dem Knecht nicht wirklich vergeben wurde, dann zerfällt das Bild, das er Jesus macht. Kann von einem Gläubigen die Rede sein, der jetzt gerade sein Heil verloren hat? Blödsinn, das lehrt die Bibel nicht und das will das Gleichnis auch nicht aussagen. Ist hier die Rede von einem, der sich zum christlichen Glauben bekennt, aber gar nicht gläubig ist? Ich denke auch nicht, weil dem wurde nicht vergeben. Und dann ergibt dieses Gleichnis keinen Sinn. Also ich denke, das stärkste Argument dafür, dass es hier von einem Gläubigen redet, ist eben das, dieses ganze Bild zerfällt, macht keinen Sinn mehr, wenn das nicht ein Gläubiger ist hier. Und auch in dem ganzen Kontext vorher und auch also am Anfang und am Ende, Petrus fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus sagt am Ende, so wird euer Vater euch tun, wenn ihr nicht jedem seinem Bruder von Herzen vergebt. Also es geht hier um Gläubige. Also wie gesagt, ich denke, es ist am besten so zu verstehen, Gott züchtigt seine Kinder. Es hat Konsequenzen. Sünde hat Konsequenzen. Auch wenn Gott dir vergibt, Sünde hat Konsequenzen. Man könnte es auch so verstehen, dass hier diese Schuld, von der hier die Rede ist, nicht die Schuld vom Anfang ist, sondern die Schuld, die er hat, zu vergeben. Also man könnte das auch so verstehen. Wie gesagt, es ist irgendwie schwer, diesen Vers richtig einzuordnen, aber was wirklich glasklar ist, ist das, was Jesus sagen wollte. Wie Gott mir, so ich dir. Dir wurde vergeben, deshalb sollst du vergeben. Diese Botschaft ist glasklar. Und es missfällt Gott massiv, wenn du das nicht tust, wenn du nicht so handelst. Und so schließt Jesus eben dieses Gleichnis nochmal mit einer Warnung am Ende, Vers 35. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jedem seinem Bruder von Herzen vergebt. Und er fügt hier noch hinzu, nicht einfach nur vergeben, sondern von Herzen vergeben. Gerne vergeben. Ohne Groll, ohne Bitterkeit, ohne Vorwürfe zu machen. Von Herzen vergeben, weil wir überwältigt sind von der Gnade, die Gott uns gezeigt hat. Weil wir es gerne weitergeben, was wir empfangen haben. Und wenn du das eben nicht tust, so sagt Jesus, wird Gott dich zurechtweisen. Er muss dich zurechtbringen. Und das tut er eben nicht aus Zorn, sondern aus Liebe, weil er sein Kind liebt und es zurechtbringen möchte, dass es wieder den richtigen Weg geht. Ja, wer weiß, wie viele Depressionen, Mutlosigkeit, Stress, Beziehungsprobleme, Schmerzen, Magenprobleme daher kommen, dass Kinder Gottes nicht vergeben. Und ein Christ, der unversöhnlich ist, der nicht vergibt, der ist ein Widerspruch in sich selbst. Uns wurde diese große Schuld vergeben. Deshalb vergeben wir. Und wenn jemand wirklich trotz Ermahnung, was wir auch im Vers 15 eben sehen, in diesem Wiederherstellungsprozess, trotz Ermahnung nicht vergibt, dabei bleibt und nicht vergibt, bei dem müssen wir ausgehen, der ist kein Kind Gottes. Als Gläubiger nicht vergibt, da ist fraglich, ob er wirklich gerettet ist. Ob er wirklich die Gnade verstanden hat, die ihm zuteil wurde. Wie Gott mir, so ich dir. Lass uns noch ein paar praktische Sachen durchgehen. Was heißt es denn praktisch zu vergeben? Wie sieht das denn aus? Und es ist hilfreich, es gibt ein vierfaches Versprechen, kommt nicht von mir, sondern aus dem Buch Sein Friedenstifter von Ken Sandy. Es ist ein vierfaches Versprechen. Nicht mehr darüber nachsinnen, nicht mehr vorhalten, nicht mehr anderen erzählen und nicht mehr als Trennung ansehen. Wir gehen es nochmal kurz durch. Nicht mehr darüber nachdenken, nicht mehr darüber vorhalten, nicht mehr anderen erzählen und nicht mehr als Trennung ansehen. Das erste ist nicht mehr darüber nachsinnen. Das ist etwas, was dich betrifft. Vergeben ist letztendlich eine Entscheidung. Es ist ein Versprechen, was du gibst. Und ihr erinnert euch noch an Jesaja 43, Vers 25, wo es heißt, wo Gott sagt zu seinem Volk, und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Ja, wenn Gott das sagt, dann tut er das auch. Er denkt nicht mehr daran, an diese Sünde. Wie mit diesem Bild mit der Schuld, er hat die Schuld losgelassen. Er hält sie nicht mehr vor. Und so, wenn du vergibst, entscheidest du dich, diese Sünde, die dir angetan wurde, nicht mehr vorzuhalten. Und das erstmal gegen dir selbst gegenüber. Man sagt ja gerne vergeben und vergessen. Und das ist zwar schön, aber wir sollten besser sagen, vergeben, um zu vergessen. Wenn dir wirklich wehgetan wurde, dann ist es sehr schwer, das einfach zu vergessen. Aber wir haben die Verantwortung, dieses Versprechen eben, ich denke nicht mehr darüber nach. Ich wälze mich nicht mehr in diesen Gedanken. Ich werde aufpassen, nicht bitter zu werden wegen dem. Man muss lernen, seine Gedanken zu kontrollieren und nicht darüber nachzudenken, was die andere Person getan hat, sondern darüber nachzudenken, was ich Gott angetan habe. Das ist die Medizin eben dagegen. Also nicht mehr darüber brüten, was mir angetan wurde, sondern versprechen, ich werde nicht mehr darüber nachdenken, so wie Gott nicht mehr gedenkt. Das zweite ist eben das zweite Versprechen. Also das erste, ich denke nicht mehr darüber nach. Das zweite ist, ich halte es nicht mehr vor, nicht mehr vorhalten. Und das betrifft eben meinen Gegenüber. Ja, eine Frau ging mal zur Seelsorge, zu ihrem Pastor und sagte, jedes Mal, wenn es bei uns zum Streit kommt, wird mein Mann historisch. Der Pastor fragt, meinst du hysterisch? Er sagte, nein, nein, du hast mich gut verstanden, richtig verstanden. Ich meine historisch. Jedes Mal, wenn ich etwas falsch mache, wenn er sauer auf mich wird, hält er mir buchstäblich eine Geschichtsvorlesung. Das ist eben keine Vergebung. Dem anderen ständig vorhalten, was er dir angetan hat. Das ist nicht vergeben. Gesagt, vergeben heißt loszulassen. Es nicht mehr anzurechnen. Und das heißt eben, ich entscheide mich dafür, dem anderen wohlgesonnen zu sein, wie Gott mir wohlgesonnen ist, meine Schuld nicht mehr ansieht. Und wenn dir vergeben ist, dann wirst du die Schuld dem anderen nicht ständig vorhalten. Wenn du das tust, dann ist die Frage, ob du vergeben hast. Und dabei ist auch wichtig, ja, zu bedenken, vergeben ist nicht ein Gefühl. Du magst dich vielleicht nicht danach fühlen, zu vergeben. Aber weil eben Vergeben kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung, ein Versprechen, das du gibst. Deshalb ist es möglich. Und Gott möchte eben, dass wir im Gehorsam leben, das tun, was er sagt. Ja, das Dritte, nicht mehr anderen davon zu erzählen. Ich denke, das ist klar, dass wir nicht anderen darüber erzählen. Auch Matthäus 18 macht ja klar, Vers 15, dass wir selbst, wenn jemand gegen dich gesündigt hat, sollen wir zu der Person gehen und es nicht rumerzählen. Und das Vierte ist sehr wichtig, dass wir es nicht mehr als Trennung ansehen. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt, ich vergebe dir aufrichtig von Herzen, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder jemand vergibt dir, aber er grüßt dich nicht mehr, er geht dir aus dem Weg. Das ist keine Vergebung. Dann hast du nicht vergeben. Stell dir vor, Gott würde sagen, Doro, ich habe dir wirklich von Herzen vergeben, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist keine Vergebung. Und deswegen ist dieses vierte Versprechen, es nicht mehr als Trennung ansehen. Wie gesagt, Sünde richtet Mauern und Barrieren zwischen uns auf, aber Vergebung, sie reißt diese Mauern nieder, dass eben wieder diese Beziehung möglich ist. Ja, Gott ist uns wohlgesonnen, weil er uns vergeben hat, so sollen wir auch einander wohlgesonnen sein. Nicht die Schuld vorhalten. Nicht mehr diese Sünde als Trennung sehen, Also vergeben ist ein vierfaches Versprechen. Erstens, nicht mehr darüber nachsinnen. Zweitens, nicht mehr vorhalten. Drittens, nicht mehr anderen erzählen. Und viertens, es nicht mehr als Trennung sehen. Auch noch eine Sache. Wann soll ich denn vergeben? Erst, wenn der andere mich bittet, zu vergeben? In Lukas 17, Vers 3 sagt Jesus, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Also Jesus sagt, wenn der andere bereut, dann soll ich ihm vergeben. Richtig. Doch, Jesus sagt auch in Markus 11, Vers 25, Markus 11, Vers 25, wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, auch eure Vergehungen vergebe. Und Jesus macht hier klar, dass wenn du im Gebet bist, also nicht bei der Person im Gebet bist, und dich erinnerst, dass da jemand was gegen dich hat, dann sollen wir vergeben. Also du hast die Pflicht, sofort zu vergeben. Und das meint eben, wir sollen diese vergebungsbereite Haltung haben. Wir sollen dem anderen gleich vergeben. Schnell dazu bereit sein. Aber das betrifft ja trotzdem, wie wir auch Matthäus 18, 15 sehen, trotzdem musst du zu der anderen Person gehen. Trotzdem musst du gucken, dass diese Beziehung wieder ins Reine kommt. Also wir sollen sofort sein, bereit sein zu vergeben. Aber wir sollen zu der Person auch gehen und die Sache klären. Ja, anfangs habe ich dich gefragt, ob es da gerade eine Person gibt, der du vergeben musst oder um Vergebung bitten musst. Oder ob du jemanden aus dem Weg gehst und diese Beziehung ins Reine bringen musst. Wenn ja, dann hast du jetzt die beste Gelegenheit zu zeigen, wie Gott ist. Gott hat dir vergeben. Und wenn du vergibst, bist du ihm ähnlich. Dann zeigst du, wie Gott selbst ist. Das ehrt ihn. Du hast eine Gelegenheit, Gott zu verherrlichen. Willst du Gott ähnlich sein, ihn widerspiegeln, dann vergib. Gerne und von Herzen. Epheser 4, Vers 32 nochmal. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergeben, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wie Gott mir, so ich dir. Herr, wir danken dir für dein Wort und diese Botschaft ist wirklich leicht zu verstehen, aber oft schwer anzuwenden. Und wir beten, Herr, dass wir begeistert sind von dir, von der Vergebung, die du uns gebracht hast und deshalb schnell bereit sind, anderen zu vergeben. Amen.